Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Während die Politik seit Monaten um eine Krankenhausreform ringt, hat mein heutiger Gast Tag und Nacht damit zu tun, dass der Betrieb im Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam flutscht. Katrin Fromm ist dort seit 2019 Pflegedirektorin. Herzlich willkommen, Frau Fromm.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum, habe ich gelesen, ist das zweitgrößte Schwerpunktkrankenhaus in Brandenburg mit 1100 Betten. Hier sind alle medizinischen Fachdisziplinen vertreten, also zentrale Notaufnahme, ein Hubschrauber, Landeplatz, eine große Geburtshilfestation. Für was genau sind Sie zuständig und verantwortlich in dieser Klinik?
Ja, ich bin als Pflegedirektorin verantwortlich für den Einsatz, für Ausbildung der Pflegefachpersonen, also für alle Pflegekräfte, die auf den Stationen arbeiten, für die Pflegekräfte, die im OP-Saal eingesetzt sind, in der Anästhesie eingesetzt sind, aber auch in anderen Funktionsbereichen, wie zum Beispiel Endoskopie.
Wie viele sind das insgesamt?
Ja, das sind ungefähr 850 Pflegekräfte, die am Haus tätig sind. Und ja, der Einsatz, da ist meine Aufgabe. Einsatz, Ausbildung, das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
Was macht Ihnen an diesem Job am meisten Spaß und was ist Ihr größtes Problem?
Ja, also am meisten Spaß macht mir, dass ich sehr viel Gestaltungsspielraum habe. Ja, wir können gemeinsam mit meinem großen Team der pflegerischen Zentrumsleitung, der Stationsleitung Themen praktisch auf den Weg bringen, Projekte besprechen, zum Beispiel jetzt auch die Integration ausländischer Pflegekräfte ist ein großes Thema von mir. Das nächste Thema ist, wie halten wir unsere Pflegekräfte, die am Haus sind? Wir haben auch in der Pflege natürlich mit dem Thema Babyboomer zu tun. Also eine große Anzahl Pflegekräfte wird auch in Rente gehen in den nächsten Jahren. Wir müssen schauen, dass wir Nachwuchs gewinnen, natürlich über Ausbildung auch, aber wir müssen auch schauen, wie halten wir das Wissen, was wir im Unternehmen haben, eben auch im Unternehmen.
Da werden wir noch ausführlich drüber sprechen. Ist das jetzt schon die Beantwortung beider Fragen, was Ihnen am meisten Spaß macht, aber gleichzeitig auch die meisten Kopfschmerzen bereitet? Im Grunde ja, ne?
Im Grunde ist es das, genau.
Als Pflegedirektorin sucht Katrin Fromm also vor allem nach Lösungen für den massiven Fachkräftemangel in ihrer Branche. Sie beteiligt sich an Pilotprojekten, in denen eben gezielte Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden, insbesondere von den Philippinen, und mit Beschäftigten aus der Ukraine hat sie auch Erfahrung. Stoff für unser Gespräch. Was tun gegen den Pflegenotstand in deutschen Krankenhäusern? Zum Beispiel könnte man gezielt ausländische Fachkräfte anwerben. Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil, die tun das ja gerade in diesen Tagen mal wieder, sind unterwegs dafür in Brasilien, in Kolumbien und Panama. Im Potsdamer Bergmann-Klinikum, da sammelt man gerade schon Erfahrungen mit einem ähnlichen Pilotprojekt des Bundesgesundheitsministeriums. Da wurden mit Jahresbeginn in Potsdam die ersten Pflegekräfte von den Philippinen eingestellt. Katrin Fromm ist dort Pflegedirektorin. Warum machen Sie bei diesem Projekt mit? Was hat Sie an dem Konzept überzeugt?
An dem Konzept hat mich überzeugt, wir haben schon seit vielen Jahren, also seit 2015, schon Erfahrungen sammeln können mit ukrainischen Pflegekräften. Die ersten ukrainischen Pflegekräfte sind 2018 eingereist, haben dort ihr Anerkennungsverfahren bei uns gestartet. Wir haben jetzt im Moment über 100 ukrainische Pflegekräfte bei uns am Haus und haben dadurch natürlich schon sehr viel Erfahrung sammeln können. Also A, in Ausbildung, auch natürlich in Integration. Und das war unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wir würden gerne bei diesem Pilotprojekt Inga mitmachen mit philippinischen Pflegekräften.
Inga ist der Name für den komplizierten Begriff integrierte Ausgleichsmaßnahme Pflege. Wir reden, wenn überhaupt, nur von Inga, aber vor allen Dingen über den Inhalt dieses Projekts. Den gibt's an 3 Standorten in Deutschland. Menschen aus den Philippinen, aus dem Pflegebereich, wie viele haben Sie da jetzt?
Wir haben jetzt insgesamt 15 philippinische Pflegekräfte bei uns am Haus. Die ersten 9 sind eingereist Ende des Jahres, sind mit Beginn des diesen Jahres praktisch mit dieser Anpassungsmaßnahme gestartet. Das ist ein sehr gut hinterlegtes, ausgearbeitetes Curriculum, was beinhaltet sprachliche Trainings, es beinhaltet praktisch theoretische Anteile, es beinhaltet praktische Anteile, um diese Pflegekräfte in einem sehr zügigen Zeitraum, nämlich von 6,5 bis 7 Monaten etwa, in die Anerkennung zu bringen.
Damit Ihre Abschlüsse, die Sie schon mitbringen, hier anerkannt werden?
Genau.
Was bringen denn mit schon an Voraussetzungen?
Ja, das sind Pflegekräfte, die in ihrem Heimatland alle schon in der Pflege gearbeitet haben. Viele Pflegekräfte von den Philippinen haben auch schon Auslandserfahrungen gesammelt, zum Beispiel in den Arabischen Emiraten. Sind es also gewohnt, will ich nicht sagen, aber kennen das, wenn man von zu Hause weggeht, um zu arbeiten und Geld zu verdienen und das Geld wieder zurück in die Heimat zu schicken.
Welches Verständnis von Pflege bringen diese Kolleginnen aus den Philippinen mit? Also unterscheidet sich das von unserem? Vermutlich ja. Ich hatte hier mal ein Gespräch mit einer Pflegedienstleiterin, die sich spezialisiert hat auf interkulturelle Pflege und eben gemerkt hat, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind. So haben auch wir Deutschen oder die Menschen, die hier im Krankenhaus sind, Eigenheiten. Gibt es Probleme?
Also ich will sagen, was praktisch der große Gewinn ist. Der große Gewinn ist, dass sie alle eine Ausbildung haben, beziehungsweise einen Bachelorabschluss. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo es keine flächendeckend Hochschulausbildung für Pflegekräfte gibt. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Philippinen haben alle einen Bachelorabschluss und sie kommen mit einem Sprachniveau B1. Das ist die Voraussetzung, dass sie an diesem Programm teilnehmen können.
Das reicht aber nicht zur Einstellung.
Das reicht nicht zur Einstellung. Deswegen bieten wir auch in den 6,5, 7 Monaten, die dieses Programm läuft, praktisch dann auch die Sprachtrainings an, die dann zu dem Abschluss, zu dem Sprachniveau B2 führen sollen. B2 ist praktisch dann die Grundvoraussetzung für die Einstellung dann oder die Übernahme sozusagen. Die sind ja bei uns beschäftigt im sogenannten Pflegehelferstatus und haben 3 Tage in der Woche eben 2 Tage Theorie, 1 Tag in der Woche das Sprachtraining und 2 Tage sind sie auf den Stationen eingeteilt. Und auf den Stationen werden sie auch von Praxisanleitern, also erfahrenen Pflegekräften mit einer pädagogischen Zusatzausbildung, eben dann in den deutschen Pflegealltag eingearbeitet.
Wo wohnen die?
Die wohnen bei uns im Wohnheim. Wir sind in der glücklichen Lage, auf dem Gelände ein Wohnheim zur Verfügung zu haben. Das sind 2-Bett-Apartments oder 2-Zimmer-Apartments und die wohnen dort immer zu zweit. Wohnen dadurch mitten in der Stadt natürlich. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum liegt quasi im Zentrum Potsdams und dort sind sie praktisch nah dran an dem Geschehen, an ihren Stationen und auch an den Unterrichtsräumen.
Und eben auch miteinander.
Und auch miteinander. Sie sind auch miteinander.
Ich habe das gerade schon erwähnt. Annalena Baerbock und Hubertus Heil sind dieser Tage wieder in Brasilien, Kolumbien und Panama unterwegs. Aus diesen Ländern wird ja schon seit mehreren Jahren versucht, Pflegekräfte anzuwerben. Allerdings wohl mit einem ernüchternden Ergebnis. Das jedenfalls kritisiert die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Die stellt da Zahlen gegenüber. 2022 gab es in Deutschland 44.000 Arbeitssuchende. Im gleichen Zeitraum konnten 656 Pflegekräfte außerhalb der EU gewonnen werden und davon kamen 34 professionell Pflegende aus Brasilien. Also das heißt, die Delegation des Regierungsfliegers war größer als die, die man dann am Ende angeworben hat. Die Kritik geht vor allem in die Richtung, warum sich die Regierung nicht verstärkt um Anwerbung von Arbeitssuchenden aus Deutschland für die Pflege engagiert. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, wir müssen darüber reden, wie machen wir den Pflegeberuf auch attraktiver. Was im Pflegeberuf eigentlich alles möglich ist, das wissen die wenigsten. Ja, über die Medien wird immer sehr der Pflegealltag in Pflegeheimen gezeigt. Wie vielfältig und erfüllend dieser Beruf ist, vermisse ich zuweilen bei den Darstellungen in den Medien. Ja, ich habe ein Beispiel. Ich bin, also meine pflegerische Karriere sozusagen, habe ich in einem OP-Saal begonnen, habe mich dann dort weiterqualifiziert fachlich, bin Fachschwester im Operationsdienst und für Anästhesie und Intensivtherapie. Und demgegenüber, wer sowas nicht mag, Hightech-Medizin und so weiter, sondern Kontakt zu Patienten vermehrt sucht und so weiter, der ist vielleicht unter anderem in einer psychiatrischen Klinik gut aufgehoben. Also ich will damit sagen, der Beruf ist vielfältig und wir haben sehr viele in den letzten Jahren auch Karrieremöglichkeiten sind aufgezeigt worden, fachlich oder in die pädagogische Richtung oder ins Management. Das ist das, was ich gemacht habe. So, und das ist praktisch das Standbein sozusagen in Deutschland. Und hinzu, wir werden da nicht umhin kommen, internationale Pflegekräfte eben auch anzuwerben. Da schlägt eben in Deutschland die Demografie zu. Und da muss vermehrt quasi Kraft reingesetzt werden, um den Aufgaben in der Zukunft gerecht werden zu können.
5 Monate von den 6,5 Monaten, die die philippinischen Pflegekräfte jetzt bei Ihnen weitergebildet werden, sind um. Also 5 Monate ist ja schon eine lange Zeit. Was ist denn jetzt Ihre Zwischenbilanz? Also was funktioniert gut, wo hapert es noch?
Was sehr gut funktioniert hat, ist die Entwicklung der Sprache. Sie kommen alle natürlich mit B1, aber das Sprachniveau ist doch unterschiedlich am Ende. Ja, und da ist unsere Strategie aufgegangen, eben, dass wir da nochmal sehr in Sprache investiert haben. Ja, also sprich eine Sprachlehrerin, die diese Gruppe eben begleitet. Was ich glaube, was auch sehr gut ist, ist, dass sie als Gruppe eingereist sind und sich sozusagen auch als kleine Community verstehen. Ja, dass sie auch in der Freizeit eben viel unternehmen. Sie sind auf den Stationen sehr, sehr gut angekommen. Also ich glaube, das ist ein guter Weg oder ein besserer Weg, quasi ganze Gruppen zu versuchen zu integrieren als Einzelpersonen, die sich dann vielleicht doch irgendwo verloren fühlen.
Und wo hapert's noch?
Ja, wo hapert's? Das Thema ist immer wieder, wir haben so kleine Interviews geführt, auch mit unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ist immer wieder Sprache. Sprache, Sprache, Sprache. Die reisen also ein mit einem Zertifikat und dann kommen sie hierher und dann sprechen die Leute Dialekt. Wir hatten durch die Corona-Pandemie lange Zeit eben noch mit Maske gesprochen. Ja? Man hat das Gesicht nicht gesehen. Ja? Oder im OP-Saal ist das auch oder in verschiedenen anderen Bereichen des Krankenhauses wird ständig Maske getragen. Also da kann man nicht richtig hören und auch nicht richtig verstehen. Und dieses Verständnis praktisch zu entwickeln, auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass da noch mal langsamer gesprochen wird, dass da vielleicht Sachen noch mal wiederholt werden und so weiter. Das ist also ein ständiger Prozess. Also
daran müssen
wir arbeiten.
Die Kolleginnen und Kollegen mitbringen, die überbelastet sind, aber natürlich auch die Patientinnen und Patienten. Wie reagieren die denn darauf? Die sind ja, gerade wenn sie krank sind, auch oft sehr empfindlich und bedürftig und angewiesen darauf, dass man sofort versteht, was sie brauchen.
Ja, natürlich reagieren auch Patienten völlig unterschiedlich. Ja, ist ja ein Unterschied, ob ich gerade Schmerzen habe oder eben nicht. Ja, ob ich sehr angespannt bin, weil ich eine schlimme Diagnose bekommen habe und so weiter. Natürlich reagieren auch Patienten unterschiedlich. Wir versuchen das unseren Patientinnen und Patienten zu erklären. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass unsere philippinischen Kolleginnen und Kollegen eine sehr, sehr gute Laune immer mitbringen. Die sind sehr zugänglich, sehr offen, sehr bereit, sich einzubringen und so weiter. Also das sind Grundvoraussetzungen dafür, dass ich eben auch irgendwo gut andocken kann. Sowohl natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen als natürlich auch bei den Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, bei den meisten Patientinnen und Patienten ist inzwischen auch angekommen, dass wir ohne solche Maßnahmen eben auch einfach nicht mehr in der Pflege werden weitermachen können. Ja, wir brauchen dieses Standbein.
Ja, schon vor dem Pilotprojekt zur Anwerbung philippinischer Pflegekräfte hat man am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann Erfahrungen mit Beschäftigten aus der Ukraine gesammelt. Seit 2017 hat uns Pflegedirektorin Katrin Fromm schon erzählt. Was waren denn andere Herausforderungen bei den Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt im Vergleich zu dem, was Sie gerade beschrieben haben?
Ja, bei den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen können wir ja nun schon auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Wie gesagt, 60 Kolleginnen und Kollegen haben bei uns schon das Anerkennungsverfahren durchlaufen.
Und die haben Sie dann übernommen?
Die haben wir übernommen. Ja, das ist ja immer das Ziel, wenn wir ausländische Pflegekräfte durch die Anerkennung praktisch begleiten. 45 Kolleginnen und Kollegen sind derzeit in dem Verfahren. Ja, da ist die Herausforderung. Ja, wir mussten, als wir damit gestartet sind, 2018, mussten wir natürlich auch erst lernen, damit umzugehen. Ja, was bedeutet Integration? Was brauchen diese Kolleginnen? Wie können wir unterstützen und so weiter? Und das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Ja, dass wir 100 Kolleginnen am Haus haben und letztlich auch da eine sehr große Kontinuität haben, solange, dass sie praktisch auch bei uns bleiben nach dem Anerkennungsverfahren. Die Herausforderung da ist natürlich auch immer Sprache. Auch da finden Sie das Thema, ich verstehe schlecht am Anfang, es wird zu schnell gesprochen, es wird Dialekt gesprochen. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere ist, dass das Verfahren nicht, das gleicht Inga nicht, das ist also nicht in 6 Monaten beendet, sondern das dauert eben schon mal 12, 13, 14 Monate. Und da brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine eben auch oder auch aus anderen Ländern quasi auch einen langen Atem.
Sie haben damit begonnen, eben bevor der Krieg ausbrach, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Brauchen diese Kolleginnen durch diese veränderte Kriegssituation besondere Unterstützung? Also ich meine, viele von denen sind in Dauersorge um ihre Angehörigen, um ihre Brüder, ihre Söhne, um alte Eltern, die sie zurückgelassen haben oder Kinder.
Ja, das war eine fürchterliche Situation, sage ich unumwunden, an diesem 24. Februar letzten Jahres, weil natürlich haben sich auch private Beziehungen jetzt schon ergeben durch die vielen Jahre, die wir das eben machen und durch die vielen Jahre, die wir eben auch diese Kolleginnen haben und plötzlich eben diese Ausnahmesituation. Wir haben dann relativ schnell reagiert, also quasi noch am gleichen Tag haben wir ein sehr niederschwelliges psychologisches Angebot oder für Gespräche, für Mediationen sozusagen angeboten mit unseren Kolleginnen aus der Psychiatrie, dass wir da die Kolleginnen und Kollegen eben auch schnell ins Gespräch gehen können, um da auch ihre Sorgen und Nöte loszuwerden. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben sehr unkompliziert frei beziehungsweise Urlaub eben auch gewährleistet oder gewährt, damit die Kolleginnen, häufig sind es ja Frauen, ihre Familienmitglieder von der polnischen Grenze abholen. Das waren also keine Einzelfälle, dass praktisch die Familie in der Ukraine dann geflüchtet ist und letztlich hier in Potsdam mitlebt. Ja, wir haben da auch versucht, so schnell wie möglich eben Wohnraum mit zur Verfügung zu stellen. Wir haben sie in unserem Wohnheim mit untergebracht, gemeinsam auch mit der Landeshauptstadt Potsdam, die da einen sehr großen Beitrag praktisch geleistet hat, Unterkünfte zu finden. Wir haben ärztlich versorgt, die Geflüchteten und so weiter. Also das waren so die ersten Schritte. Und am 4. März ist der erste Hilfstransport quasi in Richtung Ukraine gegangen.
Im vergangenen Jahr.
Im vergangenen Jahr, genau.
Von Ihrem Krankenhaus.
Von unserem Krankenhaus aus. Das geht natürlich nicht alleine. Da haben wir noch mehrere Player mit dabei. Also die Hasso-Plattner-Stiftung hat Geld gespendet. Wir arbeiten eng mit der Landeshauptstadt Potsdam zusammen. Das Bundesministerium für Gesundheit hat sehr entscheidend mit dazu beigetragen, diese mit mittlerweile 8 Transporte sind in die Ukraine gegangen.
Damit hat man ja damals viel von gehört, jetzt hört man nichts mehr.
Also naja, 8 Transporte, sage ich mal, in diesen ganz anderthalb Jahren.
Es geht bis heute weiter.
Das geht bis heute weiter und wird praktisch dann bis direkt in die Ukraine auch gebracht, in die Krankenhäuser. Das ist schon, ja, also da kann ich nur vor denen, die Transporte dann eben auch fahren, ja, vor Ort wirklich nur den Hut ziehen, da sich so zu engagieren.
Ich stelle mir das sehr schwer vor, hier in einem Krankenhaus zu arbeiten als Ukrainerin, während in meinem Heimatland Krankenhäuser zerbombt werden und es an allen Ecken und Enden an medizinischer Versorgung fehlt. Mit Blick auf diese Kolleginnen aus der Ukraine, wie ist Ihr Eindruck? Wollen die in Potsdam bleiben? Bauen die sich ein neues Leben auf oder überwiegt doch der Wunsch und die Hoffnung, in der alten Heimat zu helfen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Wir hatten Kolleginnen, die wieder in die alte Heimat zurückgegangen sind. Ja, wir haben aber auch Kollegen, die ihre Familienangehörigen hierher geholt haben und sich jetzt hier aufbauen. Genauso individuell wie unser Leben hier in Deutschland ist, ist das natürlich auch für jeden individuell quasi in der Ukraine. Und jeder trifft persönliche Entscheidungen. Für uns ist wichtig, dass wir bei diesen Entscheidungen eben auch mit unterstützen und quasi da, ja, mit bereit sind, da uns auch da einzubringen. Also ich sagte jetzt Stichwort Wohnraumerfassung oder Unterstützung bei der Hilfe, einen Kita-Platz zu finden. Ja, wir hatten im Gegenteil nach dem Krieg, nach dem Beginn des Krieges noch mal mehr Zulauf aus der Ukraine mit Kolleginnen. Das spricht sich ja auch rum, ja, dass hier in Potsdam viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben. Da hatten wir noch mal Zulauf und haben dann letztlich da noch mal ein Sprachprogramm sozusagen gestartet, um eben noch weiteren Kolleginnen die Möglichkeit zu geben, eben sich hier bei uns zu integrieren.
Vor kurzem hat der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko seinen Berliner Amtskollegen um mehr Unterstützung für die Behandlung von verletzten Soldaten gebeten. Berlin und Kiew sind Partnerstädte. Findet sowas eigentlich nur an Standorten statt, wo es Bundeswehrkrankenhäuser gibt? Oder gibt es solche Fälle auch in Potsdam?
Solche Fälle gibt es auch in Potsdam.
Auch bei Ihnen in der Klinik?
Auch bei uns in der Klinik. Also, dass wir also sowohl Geflüchtete als auch Soldaten mit behandeln.
Das ist auch eine krasse Situation. Zumal für die ukrainischen Pflegenden.
Ich glaube, also eine der Kolleginnen hat mir gesagt, nach dem Beginn des Krieges, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier mache. Ja, also in meinem Kopf geht alles durcheinander. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf die Ausbildung oder auf das Anerkennungsverfahren eben konzentrieren kann. Ja, letztlich hat die gleiche Kollegin dann eben auch gesagt, dass natürlich auch das Leben weitergeht. Ja, und ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere dann mit dem Gedanken trägt, wenn der Krieg vorbei ist, wieder zurückzugehen und sein Land aufzubauen, ja, oder ihr Land aufzubauen. Das könnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, wir haben alles dabei, dass die jetzt schon zurückgekehrt sind, beziehungsweise ihre Familienangehörigen nachgeholt haben, um dann eben hier sich ein neues Leben aufzubauen.
Kathrin Fromm, selbst ausgebildete Krankenpflegerin und Krankenschwester. Aufgewachsen ist Kathrin Fromm in den 70er Jahren in Thüringen. Sie hat 20 Jahre lang, glaube ich, Klarinette gespielt, auch in einem Orchester. Wäre Musikerin auch eine Berufsoption gewesen?
Ja, wäre es auch gewesen. Aber ich glaube, dafür war ich nicht gut genug. Und da war ich auch nicht konsequent genug und habe wahrscheinlich dann am Ende doch zu wenig trainiert für das Instrument.
Spielen Sie heute noch?
Ja, selten, aber manchmal hole ich die Klarinette raus. Ja, macht mir Spaß.
Was hätten Sie am liebsten gemacht nach der Schule? Beruflich?
Ja, ich hatte mich eigentlich immer auch für Theater und Kultur interessiert und hätte gerne Kulturwissenschaften oder Kunstwissenschaften oder sowas in der Richtung studiert. Das war mir nicht möglich und so bin ich dann letztlich eigentlich durch einen Zufall in der Pflegeausbildung in der DDR gelandet. Und
warum sagen Sie, das war Ihnen nicht möglich?
Na, ich habe trotz eines sehr guten Abiturs keinen Studienplatz bekommen in der DDR. Also es war so, dass in der DDR die Studienplatzvergabe staatlich gelenkt war. Und da wurde natürlich auch, ja, ich sag mal, nach politischer Einstellung eben geschaut. Und ich war sehr engagiert, auch in der Kirche. Bin da öfter angeeckt, auch mit Schuldirektorin und so weiter und so fort. Und dadurch, ich vermute es, ich weiß es nicht, es hat sich nie aufgeklärt, aber ich habe mich mehrfach um einen Studienplatz beworben und um einen Hochschulstudienplatz, habe den eben nicht bekommen.
Auch um Medizin?
Nein, Medizin war immer, ging immer in die Kultur-, Theaterrichtung.
Und was war jetzt der Zufall, dann im Krankenhaus zu landen?
Ja, Beziehungen, so wie man so sagte. Ja, also meine Mutter arbeitete damals zu der damaligen Zeit eben für die Medizinische Akademie Erfurt und hatte dann rumgefragt, gibt's da noch Ausbildungsplätze und so weiter. Und so war ein Ausbildungsplatz noch frei und den habe ich dann bekommen. Und um erstmal irgendetwas zu machen, habe ich mich dann auf die Pflegeausbildung eingelassen und habe es bis zum heutigen Tage nicht einen Moment bereut. Also ich habe dann darüber wirklich, über diesen Zufall, letztlich auch meine Berufung gefunden. Mhm. Ja. Was mich eben unterstützt hat, und das war zu DDR-Zeiten sicherlich in der Form nicht möglich, war, dass ich lange nach dem Mauerfall im Prinzip noch mal ein Studium aufnehmen konnte, berufsbegleitend, ja, und mich da weiterbilden konnte, noch mal studieren konnte, einen Bachelor ablegen konnte. Ich habe auch noch einen Masterstudiengang belegt im Pflegemanagement und Pflegewissenschaft. Und
Sie waren da sehr flexibel, haben in Ost und West gearbeitet.
Ja.
Und sich weitergebildet.
Ja.
Sind oft umgezogen, glaube ich, noch mit Kindern.
Genau. Also umgezogen bin ich ohne Kinder, aber habe in Lübeck gearbeitet, in Jena studiert, ja, und während ich in Erfurt gearbeitet habe, in Hamburg studiert. Also das hat sich dann halt so ergeben. Aber das waren sehr, sehr gute Erfahrungen, auch dass ich an unterschiedlichen Krankenhäusern tätig war.
Hm. War die Wiedervereinigung oder zumindest der Mauerfall für Sie persönlich mehr Chance als Krise?
Also politisch gesehen war das das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, sage ich mal. Also der Mauerfall speziell. Dann natürlich die Entwicklung muss man dann natürlich nochmal dezidiert betrachten, die danach eingesetzt hat, der Prozess der Wiedervereinigung. Aber dass wir jetzt, dieses Ereignis hat mein Leben grundlegend verändert, ja, und war für mich eine Riesenchance, letztlich dann eben auch die beiden Studiengänge eben abschließen zu können und mich beruflich eben auch in der Form weiterentwickeln zu können. Ich glaube, das wäre in der DDR, wobei man das nicht weiß, aber es wäre in der DDR wahrscheinlich in der Form nicht möglich gewesen.
Sie haben das eben angedeutet, dass Sie als junge Frau engagiert waren in der Erfurter Friedensbewegung. Das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Aber was würden Sie sagen, hat Sie nachhaltig aus dieser Zeit geprägt?
Ja, ich kam ja in diese kirchlichen, ich bin nicht getauft gewesen als Kleinkind, sondern ich kam in diese kirchlichen Kreise rein, weil ich, ja, wie das, wenn das politische Bewusstsein erwacht, sage ich mal, in der 7., 8. Klasse, weil ich Fragen hatte, die man mir in der Schule nicht mehr beantworten konnte. Und kam dann durch einen Zufall praktisch in Konfirmandenunterricht, in junge Gemeinde und so weiter, dann später in einen TC-Kreis und dann auch in einen Kreis, der einmal als Gebetskreis gestartet ist, aber dann sich eben auch zunehmend, sage ich mal, engagiert hat. Wir haben also 1985 nach einem Aufruf der Kirchen einen Friedensvertrag mit einer westdeutschen Gruppe abgeschlossen, und weil es gab keinen Friedensvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR, und da kam sozusagen der Aufruf der Kirchen, dann macht doch einen von unten, und das haben sicherlich verschiedene Gruppen gemacht. Wir haben das damals auch gemacht, und das Gute ist, wir haben zu der Gruppe immer noch Kontakt. Das sind also ganz, ganz enge Freunde geworden, die in München leben. Und das sind Zeiten, die mich natürlich geprägt haben, dass man sehr wohl eben auch sagen konnte, was man denkt, und sich engagieren kann und sich nicht nur einigeln muss. Ja. Mhm. Sicherlich ist das auch ein Vorteil der Jugend, dass man eben dann sich eben engagiert und da auch
rebelliert. Aber es hat Sie ja eben dahingehend geprägt, dass dieses kämpferische, ich will was erreichen, ich will was verändern, geblieben ist oder sich immer weiterentwickelt. Ich möchte Sie, Frau Fromm, auch auf ein Ereignis ansprechen, das vermutlich eines der schwerwiegendsten Erlebnisse in Ihrem Leben war, der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium im April 2002. Das war nämlich die Schule, auf die Ihr Sohn damals ging. Er blieb glücklicherweise unversehrt. Ein ehemaliger Mitschüler zur Erinnerung, der hat damals auf diesem Schulgelände 16 Menschen erschossen, 11 Lehrer, eine Sekretärin, 2 Schüler, einen Polizeibeamten und am Ende sich selbst. Wie hat dieser Tag Ihr Leben verändert?
Ja, das war für uns alle ein extrem schwerer Tag. Vor allem ist er unbeschwert gestartet und endete dann quasi in so einem, in diesem Chaos, wo keiner am Anfang wusste, was ist jetzt hier eigentlich passiert. Ja, also ich war auf dem Weg zum Dienst und habe die Nachricht bekommen, dass an der Schule geschossen wird. Das war die Zeit der Abiturprüfung und ich bin erstmal davon ausgegangen, dass das Scherze der Abiturienten sind, die vielleicht Silvesterböller oder sowas quasi da steigen lassen. Aber habe sehr, sehr schnell begriffen, dass das sehr ernsthaft ist und dass leider die Aussage, hier an der Schule wird geschossen, stimmt. Und habe dann sehr lange auf dem Sportplatz mit vielen anderen Eltern gewartet, dass mein Sohn praktisch aus der Schule evakuiert wird. Das ging ja alles dann mit SEK und so weiter. Und nachhaltig verändert hat es unser aller Leben, muss ich sagen. Ja, also im Privaten, dass man ja möglichst nicht im Streit auseinandergeht, weil man weiß nicht, was kann der nächste Tag bringen. Und ich habe mich dann einmal mehr noch engagiert im Förderverein der Schule. Ich war damals stellvertretende Fördervereinsvorsitzende und wir haben da gemeinsam versucht, danach für die Schule was aufzubauen. Ein großer Kritikpunkt war, dass unzureichend kommuniziert wird. Das ist ja häufig, dass viele sich nicht informiert fühlen und so weiter. Und dass da Lücken klaffen zwischen Lehrern, Eltern und auch den Schülerinnen und Schülern. Wir haben in der Folge eine Schülerzeitung aufgebaut, die richtig professionell war. Also gemeinsam mit dem, also Geld des Fördervereins, also mit vielen Spendengeldern, die dann natürlich nach dem Ereignis kamen. Aber das Schöne war eben auch mit einer großen, großen Gemeinschaft an Schülern, die und die über ihren Alltag berichtet haben, über besondere Dinge berichtet haben, über Ausflüge berichtet haben und so weiter. Aber es wurden auch Informationen quasi bereitgestellt, die die ganze Schule betroffen haben.
Und hat das Gemeinschaftsgefühl wahrscheinlich nochmal gestärkt.
Genau. Und wir haben da sehr große Unterstützung bekommen von der Thüringer Allgemein. Birgit Kummer hat als Journalistin, als Profi sozusagen uns Schützenhilfe gegeben, denn wir alle standen, ich sehe uns da noch stehen, am ersten Tag in diesem Raum in der Thüringer Allgemein und hatten noch nie eine Zeitung gemacht. Wir wussten nicht, wie geht das, was macht man da, wie kommt der Text in die Zeitung und passt auch noch und wie kommt das Bild dahin und so weiter. Und da haben wir von der TA sehr große Unterstützung erfahren und ja, darüber sind auch, und das ist das Positive, wenn man diesem Ereignis überhaupt was Positives abgewinnen kann. Aber natürlich in der Folge sind für mich persönlich da auch große Freundschaften entstanden, die bis heute praktisch halten.
Aber wie ist das mit so einem traumatischen Erlebnis? Sprechen Sie darüber noch? Also hier in der Sendung jetzt, aber mit Ihrem Sohn zum Beispiel? Oder ist es etwas, was dann doch ferngehalten wird?
Also der 26. April wird immer ein Datum sein, an das wir uns alle erinnern, aber die ganze Familie, ja. Auch mein Sohn wird sich da natürlich immer erinnern und darüber sprechen wir auch, ja. Ansonsten, also es ist nicht so, dass wir das vermeiden, das Thema. Also wenn darüber gesprochen werden muss, sprechen wir drüber. Aber es ist jetzt bestimmt nicht mehr unseren Alltag. Am Anfang war das natürlich schon so, dass dieses Ereignis über allem lag, ja.
Katrin Fromm. Wir hören immer wieder diese Klage über fehlendes Pflegepersonal und die dramatischen Prognosen, die sich da in den nächsten Jahren noch zuspitzen werden. Das Problem beginnt ja schon in der Ausbildung. Seit Anfang der Woche gibt's in der Potsdamer Innenstadt ein Protestcamp von Azubis in Gesundheitsberufen zusammen mit Mitarbeitern des Gesundheitscampus Potsdam. Und kritisiert wird vor allem, dass die Finanzierung der Pflegeausbildung in Brandenburg wohl deutlich schlechter ist als in anderen Bundesländern. Jetzt haben wir sie hier, Katrin Fromm, Pflegedirektorin einer Potsdamer Klinik, des Bergmann-Klinikums. Das Land soll, so die Hauptforderung, die Pauschale für die Auszubildenden erhöhen. Sehen Sie denn da auch sofortigen Handlungsbedarf? Also ist die Situation in Brandenburg besonders dramatisch?
Naja, die Ausbildungspauschale wurde in den letzten Jahren nicht erhöht, ja, und natürlich sind auch die Kosten gestiegen. Also ich sehe schon da Handlungsbedarf, dass praktisch mehr Unterstützung in die Ausbildung reingegeben wird und allgemein quasi die Finanzierung angehoben wird. Den Bedarf sehe ich sehr, sehr deutlich, ja. Wir haben sehr gute Bedingungen. Ansonsten, wenn wir die Ausbildung sehen, haben arbeiten eng mit dem Gesundheitscampus Potsdam zusammen, die wirklich eine exzellente Ausbildung leisten, aber exzellente Ausbildung kostet eben auch Geld. Ja, wir haben ja das duale System in Deutschland. Wir machen die praktische Ausbildung, der Gesundheitscampus die theoretische, aber es kostet Geld und muss finanziert werden.
Beklagt wird in den Krankenhäusern und Pflegeheimen ja auch die häufige Fluktuation beim Pflegepersonal, die schlechte Bezahlung, die Überlastung, vieles mehr. Was können Sie, Katrin Fromm, als Pflegedirektorin einer großen Klinik in Potsdam tun, um Mitarbeitende zu binden?
Die Pflegekräfte oder die Pflegefachpersonen quasi an ihren Arbeitgeber zu binden, das ist natürlich immer unser Ziel und unser Streben. Das hat verschiedene Facetten. Eine Facette ist natürlich, dass wir an 7 Tagen in der Woche das Klinikum Tag und Nacht offen halten müssen. Ja, das heißt, unsere Patienten brauchen natürlich die Versorgung rund um die Uhr. Da ist es eine Herausforderung, zum Beispiel funktionierende Arbeitszeitmodelle anzubieten für junge Frauen, die Kinder haben, ja, oder vielleicht auch ihre Eltern pflegen müssen, aber auch für Männer. Wir haben zunehmend Männer, die in die Elternzeit gehen, was uns sehr freut. Und da müssen wir flexibel auf solche Wünsche praktisch reagieren. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir verstärkt in Ausbildung und Weiterbildung investieren. Nicht nur müssen es, sondern auch wollen. Ja, wir haben ich hatte es vorhin schon mal gesagt, in Deutschland wenig akademisierte Pflege. Also auch da rein müssen wir investieren, um praktisch unseren Pflegekräften das Handlungsrüstzeug an die Hand zu geben, um sich noch mehr zu professionalisieren.
Also Uni-Abschlüsse
für Uni-Abschlüsse für Pflegende. Ja, und da eben letztlich in Augenhöhe mit den Ärzten gemeinsam den pflegerischen und den therapeutischen Prozess sozusagen voranzutreiben und gut aufeinander abzustimmen. Also das ist eine zweite Säule. Ja, und natürlich die dritte Säule ist auch eine Kultur zu schaffen an einer Klinik, wo Arbeiten natürlich auch Spaß macht. Ja, also wir dürfen auch lachen und das machen wir auch in der Pflege. Und das Engagement unserer Pflegekräfte eben auch wirklich zu unterstützen und zu zeigen.
Wie machen Sie das? Wie kriegen Sie wirklich mit, wie das auf den Stationen abläuft? Als Direktorin sitzen Sie da irgendwo abgeschottet in Ihrem Büro, stelle ich mir vor.
Jein, sowohl als auch. Natürlich verbringe ich viel Zeit auch im Büro, aber wir haben zum Beispiel ein Ausbildungsformat, das nennt sich Azubi-Takeover-Wochen. Dort übernehmen Auszubildende eine Station und lenken des dritten Ausbildungsjahres lenken unter Anleitung sozusagen die Geschicke einer Pflegegruppe oder von zu pflegenden Patienten. Und sie glauben nicht, was da für gute Laune auch mit im Spiel ist. Das ist ein Format, was sehr gut angenommen wird von unseren Auszubildenden. Es wird sehr gut angenommen auch von den Praxisanleitungen und von den Pflegekräften. Ja, da rein sollten wir investieren, eben auch in unkonventionelle Formate vielleicht, die eben auch Spaß machen.
Herzlichen Dank, Katrin Fromm, dass Sie heute uns diese Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit. Danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen sehr und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank.